Wir nehmen wieder Platz. Liebe Gemeinde, wir haben bereits 4 Predigten über die glaubwürdige Leiterschaft uns angehört. Heute kommt die 5. Ich möchte nur daran erinnern, dass für die Gemeinde die Leitung, der Dienst der Leitung ganz wichtig ist. Und als Erinnerung, weil das vor 4 Wochen gewesen ist, worauf besteht der Dienst eines Ältesten? Damals habe ich erzählt zu dem gleichen Bibeltext wie heute, ein Ältester ist ein Mann des Evangeliums. Er achtet auf sein persönliches Leben mit Gott. Und drittens, seine Aufgabe ist es, die Schafsherde zu hüten. Davon haben wir bereits gehört, auch in der Anmoderation. Heute kommen noch weitere Aufgaben eines Ältesten dazu. Nun möchte ich aus der Apostelgeschichte lesen und heute bleibt die Ausnahmsweise sitzen. Dort heißt es, Apostelgeschichte 20, die Verse 28 bis 38, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Leiter eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Selbst aus euren eigenen Reihen werden Männer, in Klammer, und Frauen, Klammer zu, auftreten und die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu machen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich mich 3 Jahre lang Tag und Nacht um jeden Einzelnen in der Gemeinde bemüht habe, manchmal sogar unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe unter allen zu geben, die zu seinem heiligen Volk gehören. Noch etwas. Nicht habe ich Geld oder Kleidung von jemandem gefordert. Ihr wisst, dass diese meine Hände für alles gesorgt haben, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die Jesus, unser Herr, gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Nachdem Paulus geendet hatte, kniete er sich zusammen mit allen hin und betete. Da fingen sie alle an zu weinen, fielen ihm um den Hals und küssten ihn. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Ich bete. Himmlischer Vater, was für eine Begebenheit, was für eine bewegende Geschichte. Und das ist dein Wort. Und dein Wort ist nicht nur eine schöne Erzählung, sondern dein Wort ist lebendig. Deshalb bitten wir dich heute, damit wir diese Lebendigkeit deines Wortes persönlich und als Gemeinde erleben können. Herr, öffne unsere Sinne, Gedanken, Gefühle, Persönlichkeiten, damit wir dein Wirken nicht hindern, sondern dann wir bereit sind, es aufzunehmen. Durch deinen Heiligen Geist und in Jesu Namen. Amen. Zu diesem Text 3 Fragen. Wovor schützen die Ältesten die Gemeinde? Was macht ein Ältester nicht? Und wie soll die Gemeinde mit den Ältesten umgehen? Ich denke, die Fragen sind interessant genug, um sich auf die Antworten zu freuen oder zumindest gespannt zu sein. Wir haben gerade gehört in diesen Versen 29 bis 31, dass Paulus die Gefahr sah, die auf die Gemeinde in Ephesus zukommen würde. Nicht nur in Ephesus, grundsätzlich auf alle Gemeinden. Ich weiß, dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Selbst aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu machen. Seid also wachsam. Wachsam sein. Das ist nicht nur damals passiert, nachdem Paulus nicht mehr dort gewesen ist. Das passiert bis heute noch. Es gibt genügend Männer, aber auch Frauen, sage ich ganz bewusst, die versuchen, in den Gemeinden zu wüten und manchmal auf eine stille Art und Weise, um Christen zu ihren eigenen Nachfolgern zu machen, um sich selbst zu scharen. Deshalb ein gewissenhafter Ältester oder Pastor nimmt diese Aufgabe ernst. Das heißt, er rechnet damit, dass sowas passiert und er tut alles, um die Gemeinde davor zu bewahren, zu schützen. Er will nämlich wachsam sein, um die Herde Gottes, die Gemeinde, rechtzeitig zu warnen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und ich würde sagen, heute nicht weniger wichtiger als gestern, vorgestern und vor 2000 Jahren. Denn es ist eine Sache, die Schafe zu ernähren, zu führen. Es ist aber eine andere Sache, die Schafe zu schützen. Ein guter Hirte führt also die Herde beschwingt auf eine schöne Wiese und macht dann ein Nickerchen. Würde man denken, Pusteblume. Nein, er beobachtet die umliegenden Hügel und nimmt die ganze Umgebung wahr. Es kennt alles sozusagen. Er hatte keine Drohne damals. Er hatte zwar einen Hund oder mehrere, aber er hat das ganz genau erfasst und er wusste schon genau, wo er suchen sollte. Er beobachtete es, überprüfte alle Felsspalten und Höhlen und die Schlupfwinkel und Verstecke. Er wollte wissen, ob sich nicht irgendwo irgendwelche Wölfe oder andere Raubtiere verstecken, die seine Herde angreifen würden. Denn wenn tatsächlich Wölfe kämen, könnten sich die Schafe gar nicht wehren. So ist es halt in der Natur. Ich habe noch nie eine Schafsherde gesehen, die die einige Wölfe gerissen hätte. Wenn einer sowas einmal gesehen hat, kann sich melden. Also die Schafe alleine sind nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen und können die Attacken der Wildtiere nicht abwehren. Deswegen ist die Rolle des Hirten absolut lebensnotwendig. Deshalb sind geistliche Leiter in der Gemeinde ein großes Geschenk Gottes. Warum? Weil sie diese Hirten sind. Wir haben gerade gehört aus dem Epheserbrief, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. So ist es. Können wir die Folie noch mal zeigen mit dem Smartphone? Jetzt zu diesem Text. Geistliche Leiter, das sind die Ältesten, sie wurden der Gemeinde geschenkt und sie werden immer wieder den Gemeinden geschenkt. Wären sie nicht da, dann wäre die Schafsherde in Gefahr. Dabei dürfen die Hirten niemals vergessen, dass es nicht ihre, sondern Gottes Herde ist. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt zur Ehre Gottes. Das dürfen auch wir als Schafe in der Gemeinde nicht vergessen. Als Christen, Gott hat uns erwählt. Deshalb ist das seine Gemeinde. In manchem Gefecht oder Alltagsgeschäft könnte man das schon vergessen haben. Also, Älteste berufen zum Hirtendienst. Und Gott selbst, der sie für ihren Dienst eingesetzt hat, der hat auch dazu geführt, dass sie von der Gemeinde anerkannt wurden. Und diese Hirten sollen nun wachen. Und dieser Wächterdienst über die Herde Gottes kann und ist auch manchmal ziemlich anstrengend. Ja, die Hände über die Herde zu halten, die ganze Umgebung der christlichen Landschaft und auch der unchristlichen abzuscannen, nach Gefahren zu suchen, alles zu prüfen und Gutes zu behalten, ist in erster Linie die Aufgabe der Ältesten. Und der Apostel Paulus hat das ganz ernst genommen. Er sagte, ich weiß genau, dass ich nach meinem Weggang falsche Lehre wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Woher wusste er das? Jesus hat das schon mal gesagt. Davon lesen wir auch. Wir lesen im Matthäusevangelium Folgendes. Da steht, wo ist das? Nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Ja, wer kennt das Märchen von den sieben Geißlein? Den Wolf und sieben Geißlein, genau. Da war auch so einer. Was hat er da gefressen? Kreide, genau. Er hatte so liebliche Stimme, ja. Und dann haben sie aufgemacht. Genauso kann es sein, muss man sich vorstellen. Deshalb haben wir auch Märchen, damit wir was lernen. Damit wird auch das beschrieben, wieso unter die Herde sich falsche Schafe, also Wölfe mischen. Genau, so, ich habe mir keine Mühe, auf jeden Fall große Mühe gegeben, um so einen zu finden. Nein, das ist nur ein Versuch. Auf jeden Fall kommt so einer und alle denken, was für ein hübsches Schaf. Ja. Werft euer Kopfkino jetzt an. Versucht euch das vorzustellen, wie sich solche Leute wie Schafe verkleiden. Ganz fromm, laufen vielleicht rum mit zusammengefalteten Händen, immer wieder Halleluja, preis den Herrn oder wie auch immer. Das kann auch ein Wolf sein im Schafsbild. Und so passiert das meistens. Wir stellen uns vor, da kommt einer und sagt, ich komme, ich bin der Wolf. Ja, wenn es so wäre, hätten wir keine Probleme damit gehabt. Es ist ganz anders, kompliziert. Sie gewinnen das Vertrauen der Herde, aber dann zeigte sich, sie werden spalterisch. Wenn sie entlarvt werden, reißen sie manch ein Schaf mit sich und hauen ab und scharen Menschen um sich. In dieser Gemeinde, wie in jeder anderen, in der ich gewesen bin, habe ich das schon erlebt, dass sowas gemacht wird. Wir haben dies öfter vielleicht schon erlebt. Solche Wölfe heucheln, sie wären Schafe, sind aber allglatt, auch wenn sie süß fromm sprechen, als ob sie Kreide gefressen hätten. Ja, sie kommen nicht nur von außen, sondern sogar aus euren eigenen Reihen werden sie kommen. Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Deshalb warnte Jesus seine Jünger, seht, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Das ist die Realität der kirchlichen, christlichen Landschaft. Das ist die Realität. Damit haben wir zu rechnen. Vielleicht ist das ernüchternd für einen oder anderen von uns, aber so ist es. Deshalb ist es gut, dass wir das richtig aufnehmen und damit rechnen. Paulus sollte mit seiner Vorhersage auch recht behalten, dass die Wölfe kommen würden. Er hat in dem Brief an den Timotheus Folgendes geschrieben. Lieber Timotheus, Bewahre das kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Wende dich entschlossen gegen alles Unheilige, leere Geschwätz der Irrlehre, denn sie stellen Behauptungen auf, die dem Evangelium widersprechen, und geben diese zu Unrecht als die wahre Erkenntnis aus. Das Wort Erkenntnis im Griechischen heißt die Gnosis. Das waren die Gnostiker. Schon manche, die sich auf diese Lehre eingelassen haben, sind vom Weg des Glaubens abgekommen. Gottes Gnade sei mit euch allen. Ja, Gottes Gnade sei mit euch allen. Was bedeutet das für uns Schafe? Seid wachsam, stand in unserem Text, Apostelgeschichte 20, Vers 31. Prüft, wie die Beröane, ob es sich so verhält. Das ist eine schöne Geschichte aus Apostelgeschichte 17. Da waren Christen aus Beröa, die haben alles geprüft. Selbst das, was Paulus gesagt hat, anhand der Schrift. Das ist die richtige Einstellung. Alles prüfen. Ein Ältester wehrt die Angriffe ab. Nun, was tut ein Ältester nicht? Da haben wir hier gelesen gerade. Nie habe ich Geld oder Kleidung von jemandem gefordert. Ihr wisst, dass diese meine Hände für alles gesorgt haben, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen abgeben zu können. Hätte der Apostel Paulus seinen Dienst gebraucht, um sich zu bereichern und um sich ein nettes Leben aufzubauen? Nein, das hat er nicht getan, das brauchte er nicht. Er war nämlich ein genügsamer und bescheidener Mann. Ja, er hat sogar selber für seinen Unterhalt gesorgt. Wer von euch weiß, was für sein Beruf war? Nicht in der IT-Branche? Zeltmacher, ganz genau, so ist es, Zeltmacher, schwere Arbeit. Also seine Hände waren wahrscheinlich so rau, wenn er mit seiner Hand so über das Gesicht einer Frau streichen würde, da gäbe es Wunden wahrscheinlich, weiß ich nicht, Schürfwunden oder so. Naja, er hat schwer gearbeitet. Aber indem er das geschrieben hat, wurde es den Leuten klar, dass er überhaupt keine Absicht hatte, sich als Apostel Jesu Christi zu bereichern. Nein, er beschrieb einfach die Umstände, die einfachen Umstände, in denen er lebte. An anderer Stelle im 1. Korinther 9, Vers 13, 14 schrieb er, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligsten essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Ja, was heißt das? Er hat das so getan. Aber es waren auch welche von den Aposteln, von den Missionaren, würden wir heute vielleicht sagen, und später in den weiteren Jahrhunderten, die das Wort verkündigt haben. Wir kennen das heute, dass es Pastoren in den Gemeinden gibt und Jugendreferenten, wie auch immer, die von den Gemeinden auch entlohnt werden für ihren Dienst. Und da finden wir auch Stellen, auch diese, unter anderem diese, die sagen, ja, das haben sie sich auch verdient. So, geben ist seliger als nehmen, bescheiden sein, auch als einer, der Gottes Wort verkündigt. Was sagt Paulus ihm zu diesem Thema? Nicht nur in diesem Text. Ein Ältester ist ein integrer Mann, der nicht geldgierig ist, also unbescholten, nicht bestechlich. Man könnte fast sagen, moralisch einwandfrei, rechtschaffen. Also er versucht, klar, kristallklar zu sein. Keine falschen Motive zu haben. Integrer Mann, nicht geldgierig. Er strebt auch nicht nach eigener Ehre. Hauptsache, ich stehe hier vorne und ich sage und so weiter, wie das alles laufen sollte. Nein, sondern er vertraut vielmehr Gott und seinem heiligen Wort, dem Wort seiner Gnade. Ja, das sagt uns der Apostel Paulus. Was mögen sich damals die Ältesten gedacht haben, als sie so Paulus verabschiedet haben in dem Bewusstsein, wir werden uns wahrscheinlich nie wieder sehen? Was haben sich die anderen Ältesten, die Ältesten anderen Gemeinden gedacht, als sie diese Worte hörten, die da auch in anderen Gemeinden vorgelesen wurden? Sie wurden mit den Anforderungen ihres Dienstes als Älteste konfrontiert. Ja, Paulus ermahnte sie, dass sie Männer des Evangeliums sind, dass sie persönlich mit Gott leben, dass sie die ganze Herde hüten und für die Nahrung sorgen. Gottes Wort sollte wie auf einem reich gedeckten Tisch gereicht werden und sie sollen integer vor Gott und Menschen leben. Da denkt sich vielleicht ein, sage ich mal, durchschnittlicher Ältester, darf man so sagen? Ich kenne keinen durchschnittlichen. Naja gut, also ein Ältester, oh Mann, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das schaffen? Das ist doch furchtbar. Ich achte auf mich selbst, ja, aber letzte Woche war ganz schön übel. Da bin ich nicht stolz drauf. Ich schaue nach der Gemeinde, okay, aber sehe dir, Herr, diese Leute an. Wie kann man die Geduld nicht verlieren? Wie kann man sich nicht ärgern? Was soll ich denn mit ihnen machen? So geht's dem einen oder anderen Ältesten immer wieder. Aber Paulus war noch nicht am Ende seiner Rede. Er hatte noch eine Ermutigung. Nämlich er sagte, nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe unter allen zu geben, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ich vertraue euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Das hat eine Bedeutung. Paulus sagte damit, ich werde zwar nicht länger bei euch sein, damals war das so, aber Gott wird bei euch bleiben. Gottes Wort und seine Gnade wird bei euch bleiben. Ihr werdet zwar nicht länger meine Stimme hören, aber ihr könnt immer Gott durch sein Wort hören. Und was wird dieses Wort seiner Gnade tun? Folgendes. Dieses Wort seiner Gnade, Gott wird durch sein Wort die Gemeinde auferbauen und ihr ein Erbteil der Heiligen geben. Zwei ganz große Verheißungen. Die eine gilt für hier, das Leben hier, und die andere für das Leben danach, was noch kommen wird. Mit anderen Worten, der Apostel Paulus lenkte die Gedanken der Christen, der Ältesten und der ganzen Gemeinde zum Wesentlichen. Und wenn wir das so durchgehen würden, was macht einen Ältesten aus? Ein Ältester ist weder geizig noch geldgierig, er strebt nicht nach eigener Ehre und Anerkennung. Gemeindeälteste sollen integre Persönlichkeiten sein. Sie sollen eben lenken zu dieser Quelle ihrer Hoffnung. Das ist ganz wichtig. Sie führen die Gemeinde zu Gott, ihrem Versorger. Im vielfachen Sinne des Wortes. Gott als Versorger. Das tun die Ältesten. Das eine tun sie nicht. Das andere ist ihre Aufgabe. Ja gut, haben wir solche Ältesten. Was sollen wir mit ihnen machen? Wie gehen wir mit ihnen um? Das ist eine ernste Frage. Die kann man nicht einfach so nebenbei beantworten. Ganz flapsig. Wir haben vom Ernst des Ältestendienstes gehört und verstanden, wie wichtig dieser Dienst für Gott ist und auch für jede einzelne Gemeinde. Da stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Wie gehst du, wie gehe ich mit den Ältesten um? Liebst du die Älteste? Ja, das ist schon eine ganz steile Frage. achtest und anerkennst du sie? Oder erkennst du sie an? Oder bemängelst und bezweifelst du deine Ältesten? Was überwiegt bei dir? Der erste Punkt oder der zweite? Ich kenne welche, die sind noch nie vorgedrungen zum Punkt 1. Ich habe noch nie ein gutes Wort gehört, ein Lob, was die Ältesten angeht. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Das ist erschreckend. Selbstverständlich gibt es ab und zu Situationen, wo man etwas in Frage stellt oder nicht verstanden hat. Ja, kommen wir gleich dazu. Aber nur das geht gar nicht. Geht gar nicht. Die Ältesten, die in der Gemeinde, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifache Ehre wert. Besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Ein Ältester sollte also eine solche doppelte Wertschätzung erhalten. Wie geht das praktisch? Schau mal, wie geht das praktisch? Man soll einen Ältesten nicht allzu schnell verdächtigen, nur weil jemand etwas Schlechtes über ihn erzählt hat. Wir wissen, was die Kinderkrankheiten in christlichen Gemeinden sich verbreiten. Üble Nachrede gehört dazu. Üble Nachrede. Nein, Gottes Wort sagt, weise jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, es sei denn, sie wird durch zwei oder drei Zeugen bestätigt. Üble Nachrede ist grundsätzlich böse, egal gegen wen sie gerichtet ist. Aber sie ist noch viel schlimmer, wenn sie sich gegen die Ältesten richtet in der Gemeinde. Solche Zungensünden, wie der Apostel Jakobus sie bezeichnet, sind grundsätzlich bösartig. Aber eine üble Nachrede gegen die Ältesten, ist doppelt böse, würde ich sagen. Das geht nicht. Da hätten wir nun nur ein Problem. Ich behaupte es nicht, das steht in der Bibel. Wir sind alle Sünder. Alle. Hier sitzt kein einziger. Auch wenn jetzt welche aufstehen wollen, die keine Sünder wären. Wir sind alle, ohne Ausnahme. Da denkt sich keiner, endlich sagt er die Wahrheit. Ja, so ist es. Auch wenn einer erleichtert seufzt. Vielleicht denkt sich jemand anders, also muss ich die Leiterschaft, die Ältesten doch nicht ehren. Die Frage dazu, gilt denn die Verpflichtung zur Hochachtung, weil eure Leiter noch Fehler haben? Nein, die Ältesten sind nicht unversehrt, sehr ideal. Sogar der Apostel Paulus bezeichnete sich als den vornehmsten Sünder. Oder den größten Sünder überhaupt. Oder Petrus selbst, rief einmal, Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja, wir machen alle Fehler. Wir sündigen alle, alle. Und dazu gehören auch die Ältesten. Das möchte ich einmal klarstellen. Wir sitzen alle in einem Boot. Genau. Das nennt sich hier Gemeindeboot. Meine Lieben, auch die größten Männer Gottes in der Heilsgeschichte, also in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte, waren Heilige und Sünder zugleich. Heilige, weil sie zu den Auserwählten gehörten. Und Sünder, weil sie immer wieder auch gefallen sind. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir machen alle Fehler über Fehler. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber trotzdem haltet die Ältesten der doppelten Ehre wert. Am letzten Donnerstag saßen wir als Älteste unten im Jugendraum. Wir wollten der Jugend die Ehre geben. Nein, unser Raum war besetzt. Und wir haben uns unterhalten. Und zwar, wir haben darüber geredet, wie sind wir denn als Älteste? Sind wir gut geeignet? Wir haben uns gegenseitig gefragt, was ist deine größte Gabe? Womit können wir der Gemeinde am besten dienen? Und wir haben auch bedauert, dass wir nicht in allem der Gemeinde wirklich optimal dienen können. Wir haben unsere Defizite festgestellt. Und wir haben dann gebetet, dass Gott uns gnädig sein möge, dass er unser Herzen verändert, dass wir wachsen und reifen. Das ist die Realität. Und so sehen wir uns auch. Deshalb ist es wichtig, dass die Gemeinde es auch weiß. Haltet sie dennoch der doppelten Ehre wert. Euch selbst, Gott und der ganzen, ja, und Gott zur Ehre, damit wir dadurch gesegnet werden können. Und die Bibel hat für uns noch einen kleinen Tipp, wie wir das hinbekommen können. Seht, was Gott durch diese Brüder bereits erreicht oder bewirkt hat. Und so hat der Apostel Paulus oft an die Gemeinde geschrieben, dass er erstmals das betont hat, dass, was gut läuft in der Gemeinde. Lest in den Briefen, die er geschrieben hat, an die Gemeinde in Thessaloniki zum Beispiel. Er hatte immer einen Grund, um sie zu tadeln. Aber er hat immer Gutes finden wollen. Er hat sie ermahnt. Er hat sie aber auch gelobt und ermutigt. Gelobt, weil Gottes Gnade in dieser Gemeinde gewirkt hat. Darum seht auch ihr, darum sollen auch wir alle Gottes Wirken in unseren Glaubensgeschwistern sehen. Auch in den Ältesten, in den Pastoren, in den Diakonen, insgesamt in der ganzen Gemeinde. Schaut, wie viel Gutes der Herr geschafft hat und schafft. Und dann sprich auch darüber mit den anderen. Teile ihnen deine Freude mit über das Gute, das Gott in der Gemeinde durch deine Glaubensgeschwister, durch die Diakone, durch die Ältesten bewirkt hat. Oder gibt es keine Gnadenwirkungen in der Gemeinde, in unserer Gemeinde? Ist alles schlecht? Nein, es gibt viel Grund zur Dankbarkeit. Wisst ihr was, in jeder Gemeinde habe ich immer so Stinkstiefel auch gehabt als Geschwister. Ich denke an einen, nach jedem Gottesdienst redete schade Leute um sich und ich kam da immer wieder, ich gehe gerne auf Leute zu, begrüße ich sie und ich habe immer mitlauschen dürfen. Er hat nur kritisiert. Und mir ist da der Kragen geplatzt, bin ich da auch bei der ganzen Mannschaft, mit der er geredet hat, reingeplatzt und habe gesagt, hallo, nenne mir bitte mindestens eine Sache, die gut war in diesem Gottesdienst. Naja, es war schon was gut. Warum redest du nicht darüber? Ja, so ist es. Kritisieren ist einfach, aber das ist kontraproduktiv. Man kann sachlich auch kritisieren. Aber wenn man nur kritisiert, das ist schlecht. Das zieht jeden runter. Da wird jeder Gottesdienst kaputt gemacht. Da wird alles, was in der Gemeinde läuft, kaputt gemacht. Schaut, welche Gnadenwirkungen es in unserer Gemeinde gibt und redet drüber. Unter uns, hier in der Gemeinde, auch über anderen Menschen. Seid dankbar. Das ist was Wunderbares. Ja. Als Älteste sind wir Sünder. Und wir brauchen auch eure Hilfe. Und deshalb betet für uns. Wir brauchen eure Rückmeldungen, euren Rat, eure Liebe, vielleicht eure Ermahnung. Fragt uns nach den Motiven unseres Handelns, unserer Entscheidungen. Ja, auch nach unseren Erkenntnissen. Was haben wir dann für Erkenntnisse in Bezug auf die oder jene Bibelstelle? Fragt gerne. Das ist unsere Aufgabe, euch auch zu dieser Fragen zu beantworten, weil wir als geistliche Leiter der Gemeinde gut vorstehen wollen und auch demütig sein möchten. Wir schätzen euren Rat, auch eure Fragen. Paulus sagte einmal, und damit kommen wir zum Schluss, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Liebe Gemeinde, wir sind alle auf dem Weg mit Jesus. Auch wir als Leiter, als Diakone, als Älteste, helf uns bitte, helf mit, dass wir unseren Dienst mit Freude ausführen können. Betet für uns jeden Tag. Wenn wir das wissen, dann wird es uns viel leichter fallen, auch mit den schwierigen Situationen und Aufgaben zurechtzukommen. Wir tragen als Älteste eine besondere Verantwortung vor Gott. Und dafür werden wir eines Tages auch vor Gott gerade stehen müssen. Älteste sind also die geistlichen Leiter der Gemeinde. Die Ältesten der Gemeinde wehren die Angriffe der Irrlehrer ab. Sie möchten auch integre Persönlichkeiten sein und streben nicht nach Gewinn oder nach Lob. Und der Grund für den besonderen Schutz der Ältesten ist ihre Verantwortung. Ich möchte beten und dazu und zum nachfolgenden Lied stehen wir auf.